Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Sendung hier bei Radio Horeb. Ein Gruß auch nach Südtirol an alle, die uns von Radio Maria verbunden sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Auf dem Schreibtisch von Johannes Paul II. Stand ein einziges Bild, und zwar das von der Mutter Gottes von Guadalupe. Darüber hinaus ging seine erste Wallfahrt 1979 zu dem Original dieses Bildes, zum Gnadenbild der Jungfrau nach Mexiko. Papst Johannes Paul II. Sagte darüber, dass diese Reise richtungsweisend für sein ganzes Pontifikat sei. Es ist der größte Wallfahrtsort der katholischen Kirche mit jährlich 20 Millionen Pilgerbesuchen. Ein Vielfaches von dem, was zum Beispiel in Lourdes gezählt wird, und das ist schon enorm. Wir haben für Sie den Historiker und Journalisten Paul Bader eingeladen, der ein Buch über Guadalupe geschrieben hat. Aus Rom ist er mit uns verbunden. Grüß Gott, Herr Bader.
Grüß Gott, Herr Kohl.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben Philosophie, Geschichte und Politik studiert, waren lange Jahre Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vielen Jahren bei der Welt tätig, zuerst in Jerusalem als Korrespondent, jetzt in Rom als Vatikan-Korrespondent. Sie sind verheiratet, Vater von 5 Kindern, haben dieses Buch über Guadalupe geschrieben. Wie haben Sie denn zum ersten Mal von diesem Wallfahrtsort gehört?
Das kann ich sehr genau sagen. Nein, wenn ich zum ersten Mal davon gehört habe, das kann ich nicht sagen. Weil der Name Guadalupe, der spukte immer irgendwie im Kopf rum. Man hat ihn gehört, man wusste, es gibt irgendwas in Mexiko, aber halt nur den Begriff ohne irgendeine Beziehung zu der Geschichte, die da geschehen war. Und wie so vieles, es war wie ein indianischer Name, es war fast wie eine indianische Legende, die man, ich will nicht sagen, nicht ernst, aber einfach nicht wahrgenommen hat, ordentlich nicht. Und die auf keinen Fall so einladend war, dass man dachte, da müsste man nachschauen, was da gewesen ist. Was ja doch in Fatima anders ist, was ja doch sehr viel näher ist, oder in Lourdes. Selbst Menschen, die nicht so gläubig sind, oder wie man zum Beispiel der biblische Schriftsteller Franz Werf, war doch von Lourdes sehr fasziniert. Er konnte nicht davon vorbei, nicht daran vorbei. Oder La Salette, das war im 19. Jahrhundert, war das ein großer Marienort für sehr viele Agnostiker geworden in Italien. Also das war hier, gab es immer gewisse Herausforderungen durch die Marienerscheinungen, aber das war mit Guadalupe überhaupt nicht verbunden. Also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich vorher davon gehört hatte, einfach so, dass es ging ins eine Ohr rein, ins andere raus.
Was hat sich dann geändert, dass sie auf einmal das gepackt hat?
Ja, das hatte sich geändert. Ich kann es den Tag nicht genau sagen und die Woche kann ich sehr genau sagen. Das war in der Osterwoche 1999. Und da war ich, was eine Geschichte für sich ist, zum ersten Mal in Medjugorje gewesen. Ich war von dem Ort eigentlich sehr beeindruckt. Ich habe auch keinen Seher getroffen, noch gar nicht, was da geschehen war, sondern von dieser ungeheuren dichten Spiritualität, die fast mit den Händen zu greifen ist da. Und vor allen Dingen von dieser Gebetskultur, dass da ein Ort ist, wie der einmal hat er mich sehr stark erinnert an Galiläa, was eine Landschaft, die ich sehr liebe, wo ich immer wieder ungeheuer gern hingefahren bin. Aber dann, dass da das war ein Ort, wo Beten in gewisser Weise wie Atmen war, so kam es mir vor. Und das Selbstverständnis der Welt, was ich und sowas vorher, kannte ich vorher weder aus Jerusalem noch aus Rom oder irgendeinem anderen Ort. Und da weiß ich, da war ich, an einem Tag war ich da gewesen auf dem Kreuzberg mit meinem Sohn Jakob und wir waren da überrascht worden von einem ungeheuren Unwetter. Das war also eine einzige, das goss da aus Eimern. Und wir sind trotzdem noch, haben sie geschafft, hochzukommen und runterzukommen. Und kamen in unsere kleine, sehr einfache Pension zurück. Und dann saßen wir da am Tisch und hatten uns gerade abgetrocknet. Da kam eine junge Frau dazu, eine junge Pilgerin. Und die saß bei uns am Tisch und erzählte mir erstmal davon. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein, wenn das wahr ist. Und erzählte von dem Bild, was es da gibt. Und sie fing, glaube ich, an zu erzählen. Sie hatte ein Bild dabei und ihr Vater hat sie eingeladen, sie sollte mehr davon zu erzählen. Aber mich hat dann doch ein Satz mir unvergesslich geblieben. Sie sagte, es hätte mal ein mexikanischer Pilger hier in Medjugorje danach gefragt. Die hätte einem Seher die Frage gestellt, die bitte weitergeben sollte an diese Gospa, an die Herrin, an sich die Dame nennt, die den Kindern da erschienen ist. Sie möchte bitte mal fragen, was denn der Unterschied wäre zwischen Guadalupe und Medjugorje. Dann wäre die Antwort gewesen, ja, in Medjugorje erscheine ich, aber in Guadalupe, da wohne ich. Und kurz und gut, ich war sehr fasziniert von den Geschichten, die sie erzählte, die ist sicher auch schon vielen Hörern von Radio Horeb bekannt, Christina. Und sie erzählte dann davon, und das hat mich so in Brand gesetzt für diese Geschichte. Ich dachte, das darf nicht wahr sein, dass diese ungeheuer große Geschichte, dass sie so ereignet hat und dass ich nie davon gehört habe. Darum, ich muss sagen, in den letzten Tagen wundere ich mich sehr, dass Mel Gibson, wo er diesen einen Film gemacht hat über die Passion, dass er einen Film gemacht hat in Mexiko über den Untergang der Maya-Kultur. Ich wundere mich doch sehr, dass er nicht diesen Stoff genommen hat. Ich kenne eigentlich aus Amerika keinen größeren Erzählstoff, auch keinen größeren filmischen Stoff. Aber vielleicht kommt das nochmal.
Ja, keinen größeren Stoff. Wir werden heute einiges darüber erfahren. 1531 ist die Gottesmutter in Mexiko, dem Indio Juan Diego, erschienen. Wie war die Situation im Land zu dieser Zeit?
Das ist historisch liegt das in ziemlich hellem Licht. Es gibt sehr viele Dokumente darüber. Es ist im Jahr 1519 war Hernán Cortés aus Spanien an der Küste Mexikos gelandet. Und das war also 1519. 1492 hatte Kolumbus Amerika entdeckt. Das war noch keine 20 Jahre nach der Entdeckung Amerikas. Und in der Zeit hatten die alle Inseln der Karibik, wie die Spanier nach der anderen, die entdeckt hatten, war das schon furchtbar zugegangen. Mehrere Inseln waren schon dezimiert. Und weil halt, muss ich auch vorstellen, dass die Spanier eine absolut hochentwickelte Kultur waren. Das war die Supermacht Europas zu der Zeit. Und das war die primitivste Steinzeitkulturen, auf die hier trafen. Und das war einfach, die denen nichts entgegensetzen hatten. Das war ein grauenhafter Weg. Hier passt der Begriff, ich gleich auf Civilizations. Jetzt, als Cortés aber in Mexiko landete, war es wieder das Gleiche, nur hier war es anders. Hier trafen die Spanier auf eine absolute Hochkultur. Das war allerdings auch eine steinzeitliche Hochkultur, die das Rad nicht erfunden hatten, die auch kein Eisen hatten, die also Obsidian, Steinklingen hatten, aber die doch ein sehr differenziertes Rechtswesen hatten, sehr differenzierte Religion. Also eine richtige mit großen Städten, mit wunderschönen Städten, allerdings auch mit einem ungeheuer fürchterlichen Todeskult, den die hatten, also wo die davon überzeugt waren, dass der Sonnengott, dass der Blut braucht, damit er jeden Morgen die Sonne wieder aufgehen lässt. Und das hatte zu ganz bizarren Entwicklungen geführt. Man muss also schon sagen, das war eine Sackgasse der Geschichte, in die diese Aztekenkultur da hinein geglitten war mit ihrer Religion, dass sie am Schluss, die führten keine Kriege, um Land zu gewinnen oder um irgendeinen Bodenschatz, um irgendwas zu gewinnen, sondern wirklich, um an Menschen voranzukommen, die zu vielen Hunderttausenden umgebracht hatten. Das heißt, umgebracht hatten, das war der falsche Wort, geopfert hatten. Die wurden auf den Altar gelegt, dann wurde mit medizinisch feinsten Schnitten wurde in die Brust geöffnet, das zuckende Herz wurde ausgelöst, man darf sich das gar nicht richtig, also wenn man schon in der Erzählung überkommt dann heute das Grauen und den Spaniern ging es damals nicht anders, obwohl die selbst nicht zart beseitet waren. Es war nur eins klar, die durften, dass sie da ungeheuer von herausgefordert waren und sagten, das kann so nicht bleiben. Aber das Interessante ist, dass die Spanier, die ja nur alles in allem hatten, die in 2 Jahren 1500 Mann ins Land gebracht, dass denen innerhalb von 2 Jahren gelungen war, mit diesem christlichen Renaissancegeist, der eins vor allen Dingen nicht kannte, das war die Heidenangst, bei der das ganze Aztekenreich zitterte, war es denen gelungen, innerhalb von 2 Jahren den indianischen Hilfsvölkern, wo die es verstanden hatten, die gegeneinander aufzuwiegeln und gegen die Azteken aufzuwiegeln, die Oberherrschaft hatten. Nach 2 Jahren war es denen gelungen, die spanische, die aztekische Kultur zum Boden zu stürzen und da die Macht zu übernehmen. Was in sich schon kaum vorstellbar ist, dass knappe 2000 Mann eine riesige Kultur zu Boden stürzen. Aber man kann auch daran sehen, was die Azteken, die waren nicht weniger mutiger als die Spanier, die waren aber denen, was sie eben doch sehr, sehr stark ins Hintertreffen setzte, auch nicht, dass sie keine Pferde hatten oder dass sie keine Feuerwaffen hatten, sondern war diese absolute Furchtlosigkeit der Spanier und die Azteken waren eben schon sehr furchtsam. Kurz und gut. Nach 2 Jahren war diese Kultur besiegt. Und nach 2 Jahren mussten die Spanier irgendwie damit fertig werden. Zum ersten Mal, dass sie jetzt plötzlich eine Besatzungsmacht von so einer Hochkultur waren. Das war anders als auf den Inseln, die viel kleiner waren, die viel übersichtlicher waren. Und wo es im Grunde überhaupt nicht geklappt hatte, da hat es meistens nur mit der Vernichtung geendet. Aber hier ging es nicht. Das waren zu viele zum Vernichten. Die waren also herausgefordert, was machen wir jetzt damit? Und eins war klar, die konnten diesen Kult nicht lassen. Die konnten sich nicht selber als Herrscher von einem unterworfenen Indianervolk sehen, dass sie einen Todeskult weiterbetrieben. Das heißt, die wollten, weil die so ernst meinen, das waren schon auch überzeugte Christen mit allen überzeugten Sünder, aber die dachten vollkommen gleich, die müssen missioniert werden, die müssen und dieser Botschaft in Bekanntschaft gebracht werden. Nicht nur das, sie müssen missioniert werden.
Die Spanier hatten Franziskaner als Missionare mitgenommen. Ja. Wie sah das denn aus? Hatten die überhaupt irgendeinen Erfolg?
Die hatten alles getan, um Erfolge zu haben. Die hatten sogar, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, es wird berichtet von Franziskanern, die hatten die Zähne abgeschliffen, damit die Sprache besser lernen, mit diesen Zischlauten, dieser Nahua-Sprache. Aber kurz und gut, sie hatten überhaupt keinen Erfolg. Der Erfolg, der war gegen Null. Also über von 1919, die nächsten 10 Jahre. Es war auch so, dann kam dazu, die Spanier hatten Krankheiten eingeschleppt, gegen die selber immun waren, aber die in Jahren noch zu Hunderten dahin rafften. Es war dann schließlich eine so eine absolut traurige und bedrückende Situation geworden. Die Frauen bekamen keine Kinder mehr, die trauerten ihren Göttern nach. Sie hatten überhaupt keinen Stand, denn nicht der Sinn danach, sich den weißen Göttern zu unterwerfen. Und den ihren gar nicht verstanden. Die sagten, warum sollen wir einen Mann anbeten, der blutig am Kreuz hängt? Das hatten die vorher lang genug gesehen. Das war das pure Opfer. Diesen Mann konnten sich überhaupt nicht als die Verkörperung Gottes vorstellen. Eher eine gefiederte Schlange. Kurz und gut, das funktionierte trotz aller Bemühungen und trotz aller aufrichtiger Bemühungen, die Franziskaner unternommen hatten, hatte diese ganze Aztekenmission überhaupt nicht funktioniert. Sie hatten vielleicht nur eine Handvoll, hatten die bekehren können. Und jetzt kommt der Punkt, den wir heute feiern. Von dieser Handvoll gab es einen Witwer, der schon 55 Jahre alt war und der getauft worden war.
Juan Diego?
Juan Diego, und hieß er nachher mit seinem Taufnamen, also Johannes Jakob. Und der ging eines Morgens, jetzt bekommt die Geschichte zwei Stränge. Eine Geschichte, die ist uns aufgeschrieben worden. Der früheste Text ist verloren gegangen, aber aus dem 17. Jahrhundert haben wir einen sehr frühen Text, der auf frühere beruht, in der Nahua-Sprache. Und der erzählt die Geschichte dieses Juan Diego, was ihm geschehen ist. Der zweite Strang dieser Geschichte ist diese Geschichte wird bestätigt durch ein Bild, was davon übrig geblieben ist, wovon diese Geschichte erzählt.
Was ist da passiert, Herr Bader?
Ja, an einem Morgen, und zwar am 9. Dezember, ging der Juan Diego morgens auf dem Weg, der wollte in die Innenstadt Mexico City gehen, das war Tenochtitlan, das lag in Lagune, da ging es an der Dammstraße hin. Und dann ging der Weg um diese Lagune herum über einen Hügel und wollte über die Dammstraße zu der Franziskanermission gehen. Und dann kam er an dem Hügel vorbei, dann hörte er morgens, ich gebe in kurzen Wochen diesen Bericht wieder, der uns davon erzählt, dann hörte er morgens in der Nähe des Hügels ein wunderschönes Vogelgezwitscher, wo er dachte, so was Schönes hätte ich noch nie gehört. Und dann dachte er, was ist denn das? Dann wollte er auf den Hügel hochgehen und plötzlich hörte dieses Gezwitscher auf. Und dann hörte eine Stimme, die ihn anrief in Nahua, in dieser Sprache der Nahua-Indianer, und rief ihn zu, mein kleiner Juan Diego, komm doch mal hoch. Und dann schaute er hoch, da sah er eine junge Frau stehen, umkleidet, hinter der die Sonne aufging, die in schönsten Gewändern mit der aller. Es wird ja auf eine wunderbare Weise beschrieben und sie stellt sie ihm ganz schnell, sehr rasch stellt sie ihm vor, sagt sie, hör mal, ich bin die Mutter des höchsten Gottes und ich habe dich auserwählt, damit du deinem Volk die glaubenden wahren Gott beibringst. Und dann, ich bin die Unbefleckte, und dann sagt sie, das kann doch alles gar nicht wahr sein, nimm doch nicht mit, ich bin doch nur ein alter Indianer, ich bin viel zu alt und zu ungebildet, nimm irgendeinen anderen. Sie sagt, nein, ich will dich haben. Jetzt kürze ich die Geschichte ab, das gibt 4 Erscheinungen. Das fing am 9. an, sie schickt ihn dann zum Bischof, er sollte dem Bischof sagen, sie hätte gerne eine kleine Kirche, Bevölkerung all ihre Bitten hinbringen sollten und ihre Fürbitten, Fragen, all ihre Sorgen, und er sollte dafür sorgen, dass diese Kirche gebaut würde. Und da sagte er, glaubt mir nie, der denkt doch, ich will ihn auf den Arm nehmen. Er ging zum Bischof, es kam genauso, wie Juan Diego es gesagt hat, der Bischof hört zwar aufmerksam zu, aber dachte, das war ein alter Indianer, der nur an dieser Stelle, weil dieser Berg, wo die Erscheinung stattgefunden hatte, war ein altes, das Heiligtum von der Muttergottheit, der Azteken. Kurz und gut, er wollte ein Zeichen haben und er traf sie dann wieder und dann sagte sie zu ihm, es ist in Wirklichkeit viel schöner, die Geschichte, als ich viel schöner auch ausgeschmückt habe. Dann sagte sie zu ihm, nun, wenn er ein Zeichen haben will, dann geht er bitte auf den Berg hoch, und das ist jetzt die Geschichte vom 12. Dezember 1531, geht er bitte auf den Berg hoch, da wirst du Blumen finden. Bitte pflück diese Blumen und wickel sie in deinen Bonschwein, deine Tilma, das ist eine Decke, diesen Umhang, eine Art Decke, den die ärmsten Indianer damals trugen aus Agavenfasern. Und er ging hoch im Dezember und wunderte sich, weil im Dezember wachsen normalerweise im Hochland von Mexiko genauso wenig Blumen wie in Lübeck um diese Zeit oder irgendwo hoch im Norden oder noch höher, wie auch immer. Der ganze Hügel, die Spitze war voll mit den schönsten Blumen, die waren fast so schön wie, also das entspricht eine wunderschöne Entsprechung zu den Vögeln, die er am ersten Tag hörte, plötzlich sah er die Blumen blühen. Er pflückte sie, wickelte sie in ihre Decke, ging wieder runter zu der Madonna, die er getroffen hatte, gab sie ihr, sie nahm sie in die Hände und hauchte sie an. Und dann sagte sie, bitte sehr, nimm diese Blumen und geh zum Bischof und bring ihm die Blumen und sag ihm, dass wir das Zeichen richtig geschickt haben. Er machte das, er ging, er brachte die Blumen zum Bischof. Und beim Bischof öffnete die Decke und sagte, Bischof, hier ist das Zeichen, was die allerseligste Jungfrau geschickt hat. Er öffnete die Decke, die Blumen fielen runter, fielen aus der Decke heraus. Aber auf dieser Decke, auf dieser Tilma, erschien dann plötzlich das Bild der Mutter Gottes selbst. Und das ist, wie ich eingangs gesagt habe, dass es zwei Steige in dieser Geschichte gibt. Dieses Bild, von dem da die Rede ist, das gibt es bis heute, am 12. Dezember 1531. Und dieses Bild wird bis heute in absolut unverblassten Farben in der Basilika von Guadalupe in Mexiko aufbewahrt. Und das ist der Kern dieser ganzen Anziehung. Das ist dieses magnetische Bild, wo heute wieder Millionen werden erwartet, die heute hinkommen sollen.
Was ist für Sie die Kernbotschaft von Guadalupe?
Die Kernbotschaft ist dieses ungeheuer Mütterliche, wie sie ihm zuwendet. Auch die Kernbotschaft, wissen Sie, alle späteren Erscheinungen, von denen wir gehört haben, in Fatima oder in La Salette oder auch in Lourdes, die haben oft einen sehr traurigen Beigeschmack. Ich will nicht sagen drohen, nie, aber dass schon gewarnt wird, dass man sich der Welt nicht anpassen soll. Vielleicht war es auch hier darum ganz anders, weil die Zeit davor unendlich traurig war in Mexiko nach der Eroberung, also schon mit der Eroberung, und unendlich trostlos war, wie wir uns heute kaum vorstellen können. Und dann ist der ganze Dialog zwischen der Madonna und dem Indio Juan Diego ist von einer unglaublichen Zärtlichkeit, ist auch von einer Heiterkeit. Und ohne jeden, ist eigentlich nur Wärme und nur Mütterlichkeit, wie sie sagt. Sie sagt, mach dir keine Sorgen, schau doch hier, ich bin doch hier deine Mutter. Welche Sorgen habe ich nicht auf meinen Händen, wo verfürchtest du dich? Das ist im Grunde die Kernbotschaft. Es gibt verschiedene Ebenen der Botschaft. Und das Bild, konnten die Indianer damals lesen, wie das Evangelium in einem einzigen Bild vorhanden. Sie konnten das Bild singen, sie konnten es tanzen. Wissen Sie, die Indianer hatten damals so diese Piktogramm, eine Bilderschrift. Und dieses Bild konnten die lesen wie kein Bild, was sie vorher gesehen hatten. Das heißt, es war ein Kompendium, fast wie unser heutiges Kompendium vom Katechismus, war das für sie ein Kompendium der völlig neuen Kultur oder auch einer ungeheuer tröstenden, einladenden Kultur.
Für alle vielleicht, die das Bild nicht kennen, könnten Sie das kurz beschreiben, was zu sehen ist da?
Ja, es ist eine junge Frau, die auf einer Mondsichel steht, in einem roten, purpurfarbenen Gewand, was auf die Füße runterfällt. Über diesem Gewand ist allerdings eine Art Gase, oder heute würde ich fast sagen, ein wunderbar zartes Schleiergebilde, also ein Übergewand mit Blumen. Dieses Schleiergebilde heute ist mir auch schon mehrmals gesagt worden, es sieht aus wie aus Büssers, wie Muscheln, die allerfeinste Muschelseite. Also eine ganz wunderbare Kombination. Diese beiden Stoffe kenne ich von sonst keinem Gemälde. Darüber trägt sie einen meergrünen Mantel mit einer goldenen Borte. Und sie hat die Hände gefaltet, sie hat den Kopf leicht geneigt. Sie steht auf einer Mondsichel. Hinter ihrem Rücken sind goldene Sonnenstrahlen, die überall aus ihr herauskommen. Und dann das Ganze erscheint in einer Öffnung, in einer Wolkenöffnung. Unter ihren Füßen sieht man ein kleines Männchen, also einen kleinen Mann, ein Kindgesicht, ein Kindmann, der sich mit einer Hand an ihrem Mantel festhält, mit der anderen an ihrem Gewand. Man könnte das sehr viel erzählen, das ist jetzt die grobe westliche Erzählung. Die Indianer haben halt noch sehr viel mehr drin gesehen. Die haben gesehen, sie hatte einen schwarzen Gürtel an, das heißt, diese Frau ist schwanger. Sie hat eine kleine Jasminblüte mitten auf dem Gewand. Das war das Abbild der Sonne. Das heißt, sie haben gesehen, die ist schwanger mit der Sonne. Die hat oben im Hals eine kleine Kreuzesbrosche. Also das war gerade das Wappen, unter dem dieses Reich besiegt worden war. Also man könnte noch viel von erzählen. Kurz und gut, das war für sie wie eine Einladung, wie auch eine ungeheure Bestätigung. Ich sagte hier, es ist wahr, das ist die wahre Religion. Ihr dürft ohne Furcht eure alte Religion verlassen. Hier kommt was Größeres und was Schöneres und was Befreienderes. Aber es ist auch von diesem ungeheuer düsteren Blutrausch befreit, in dem diese alte Kultur schon verfangen war.
Wieso haben die Indianer das so verstanden?
Weil die in einer sehr großen Bilderwelt leben. Die drückten sich in Bildern und Symbolen aus und all diese Symbole fanden sie hier wieder. Die hatten ja gar keine lateinische Schrift, die haben tatsächlich die lateinische Schrift gelernt, aber die hatten in der ganzen Körperhaltung, sie hatten eine ganz andere Weise, die Welt zu verstehen, sie hatten eine Weise, auf die Welt über Optik zu verstehen, über Bilder zu verstehen, wie es im Westen da schon weitgehend fast verloren gegangen war.
Können Sie da mal so ein Beispiel nennen, was für die da vielleicht so ganz aussagekräftig noch war?
Ja, dass sie zum Beispiel auf dem Mond stand, das heißt, sie hat den Mondgott besiegt. Und dass sie vor der Sonne stand, das heißt, sie war stärker als die Sonne. Keiner durfte sich sonst, weil sonst vorher gab es den Sonnengott, dass sie davor stand, dass sie aber den Sonne nicht verdeckte, sondern dass sie jetzt leuchtete, Stelle der Sonne. Und das jetzt im Grunde mit ihr hatte, was die Christen schon damals, 1500 Jahre vorher erlebt hatten, dass hier sie sehen konnten, Gott hat hier ein menschliches Gesicht angenommen. Das ist nicht nur ein riesige oder eine Fratze oder eine Schlange oder nichts, sondern eben nur die pure, die abstrakte Sonne oder auch kein Mondgott mit einem Gesicht, wo auch immer sich das ausmalen wird, sondern dass hier vor allen Gottes Symbolen und Gottes Bildern stand hier plötzlich ein junges Mädchen, ein junger Mensch, der schwanger war und dem man fast atmen hörte. Also dieser Ausdruck ist, es war ein heiliges, lebendiges Bild, das denen da plötzlich begegnet war, wie die Indianer es vorher noch nicht gekannt hatten, trotz ihrer großen Bildkultur auch, und wie die Spanier es auch nicht gekannt hatten. Die Spanier, die hatten, und das kommt auch ein bisschen dazu, der eigentliche Name, der Indianername war anders, das war wohl nicht Guadalupe, aber das größte Marienheiligtum der Indianer hieß Guadalupe, und sie hörten dann immer nur sofort Guadalupe, sie konnten sich das gar nicht anders vorstellen, dass das Guadalupe sein musste.
Heute wird das Bild auch Virgen Morenita genannt. Was heißt das eigentlich?
Das heißt, die Virgen ist die Jungfrau und Morenita, das ist Morena als Braun, die Morenita ist die kleine Braune. Damit ist angespielt auf ihren Teint, auf ihren leichten olivfarbenen Hautfarbe, die liebe Hautfarbe. Damit konnten sich die Indianer identifizieren. Das war im Grunde die Hautfarbe der Indianer. Und diese Frau und alles war daran anders. Sie war nicht gekleidet wie eine Indianerin. Sie hatte eine Bekleidung, im Grunde eine palästinensische Bekleidung, aber mit einem indianischen Hautfarbe, mit einem europäischen Gesicht. Das war wie ein neuer Mensch. Das war wie ein neuer Gott, den da begegnete, aber eine ganz neue Kultur. Und Morenita ist eben nur diese zärtliche Form, eine andere. Von ihr wird im Grunde nur zärtlich gesprochen, bis auf den heutigen Tag. Also Morenita oder Virgencita oder Marenita, also das kleine Jungfräuchen oder das kleine Mütterchen. Und das war dieser erste Schritt nach diesem Bild. Wir hatten ja vorher davon gesprochen, wie aussichtslos alles gewesen war, diese Vorbedingungen gewesen waren. Und das wissen Sie, man muss sich ja vor Augen halten, sehen Sie, die Spanier und die Portugiesen, die waren ja auch in Asien gewesen, die waren ja in Afrika gewesen. Man kann ja nicht sagen, dass ein afrikanischer christlicher Kontinent daraus entstanden ist, obwohl es da trotz der großen Erfolge, die es auch gegeben hat, oder in Asien, wo es ja fast fruchtlos geblieben war, trotz der großen Franz Xaver und dieser großen Missionare, die da waren. Es gibt da christliche Enklaven, aber dass es ein christlicher Kontinent ist, davon kann nicht die Rede sein. Das muss man sich vor Augen halten, um die Größe dieser Erscheinung zu begreifen, nicht nur dieser Erscheinung, sondern über diesem Bild. Sind dann die Indianer, die kamen dahin, vom ersten Tag an setzten Prozessionen da an, nachdem der Bischof das gesehen hatte, der in Tränen ausbrachte, sofort eine Kirche dafür bauen ließ. Und sofort fingen die Indianer an, dahin zu strömen. Und die fingen nicht nur an, dahin zu strömen, die fingen an, direkt danach auch zu den Franziskanern zu strömen, um sich taufen zu lassen. Also dieses Bild hat dann danach eine Massenkonversion in der Geschichte der Kirche bewegt, die es nie mehr gegeben hatte, seit Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert den christlichen Glauben zugelassen hatte, wo die erste große Massenkonversion der Geschichte stattfand. Aber hier, es war noch viel schneller, hier ging es auf einen Schlag. Das Bild erschien und die ganze aztekische Kultur lief zu ihr hin, wie zu einer Mutter, wie eine mutterlose Gesellschaft zu der Mutter läuft, sie plötzlich auftauchte, ließ sich taufen und wurden Christen. Und nicht nur das, man muss sich jetzt auch vorstellen, ich hatte eben den Clash of Civilizations genannt. Das war nicht nur, dass sie in die Kirche liefen, sondern liefen dort in Spanien in die Armen. Und sind ja sehr wohl die ganzen Geschichten bewusst. Die Spanier wurden dadurch keine Lämmer. Die haben sich zum Teil benommen. Das waren zum Teil Verbrecher, die hingekommen waren und sie haben sich auch benommen. Und es gibt da ungeheuer große Missstände. Trotz der aller Untugenden, die Spanier hatten, nicht alle, muss man sagen, sind die in die Kirche gelaufen, aber auch die Spanier zugelaufen. Was danach geschehen ist, dass sich die Azteken auf eine vollständige Weise oder auf einen ungeheuren hohen Maß mit den Spaniern vermischt haben. Das ist fast so, man müsste sich das vorstellen, als würden sich heute Israelis und Palästinenser vermischen, was eigentlich unvorstellbar ist. Aber der Unterschied zwischen Israelis und Palästinensern, der ist im Grunde klein gegen den Unterschied, den es damals zwischen Azteken und Spaniern gab.
In den letzten Jahren ist das Bild auch besonders von den Wissenschaftlern untersucht worden und die haben einiges herausgefunden daran. Vielleicht könnten Sie uns da einige Punkte von nennen.
Ja, vielleicht will ich nur zwei nennen, die sehr schön sind. Aber wir müssen festhalten, das möchte ich ja gerne nochmal unterstreichen, das größte Wunder war, auf welche Weise die nach dieser erfolglosen, also dieser traurigen Eroberungsgeschichte und dieser absolut erfolglosen Überzeugungs- und Missionierungsgeschichte der Franziskaner, wie die Indianer dieses Bild sahen, erkannten, wie die über dieses Bild das Evangelium, den ersten Entwurf des Evangeliums sahen und dann natürlich haben die, war nicht so, dass es bei dem Bild blieb. Die haben nachher angefangen, das Evangelium zu studieren. Die haben nachher angefangen, schon sehr schnell hatten die wunderschöne lateinische Choräle gesungen. Also das war eine vollständige Konversion, so wie immer. Es waren natürlich alles Menschen und sie wurden Sünder, blieben sie vorher wie nachher, wie es unter Katholiken und Juden und Muslimen immer weiter so sein wird. Aber sie sind dahin gelaufen. Jetzt aber zu ihren wissenschaftlichen Untersuchungen, das sind im Grunde Erkenntnisse des letzten Jahrhunderts, dass man zum Beispiel erwähnt, dass sie mit einem Sternmantel begleitet ist. Und diese Sterne sind vor einigen Jahrzehnten schon untersucht worden und dann ist entdeckt worden, dass die Sterne eine Konstellation abbilden. Die Sterne sind wie ein Uhrwerk, man kann genau im Grunde sehen, wenn ich ihn heute den Sternenhimmel über Rom fotografieren würde und wir würden das Foto übereinschicken, dann könnten die entsprechenden Wissenschaftler können dann genau sagen, wo die Position war und wann die Position war. Und hier kann man an diesem Sternenkonstellation, die da abgebildet ist, die deutet darauf hin, die stammt vom 12., was heißt von diesen 3 Dezembertagen 1531 über Mexico City. Es ist also fast, als wäre ihrem Mantel das Datum eingebrannt worden, wann sie da in die Geschichte eingetreten ist und auch die Geschichte ungeheuer verändert hat. Das ist das eine. Ein anderes Beispiel, was immer wiederholt wird, vor einigen Jahren sind die Augen, das heißt, das fing schon in den 20er Jahren an, dass die erste Entdeckung gemacht worden war. Das fiel einem auf, dass die Augen, dass es da kleine Elemente drin gibt, die unwahrscheinlich für Augen sind oder die außerüblich sind. Und dann in Vergrößerungen ist da entdeckt worden, dass die Augen eine kleine Szene abbilden, dass da jetzt kleine Figuren drin spiegeln. Und mit immer feineren Messungen, immer feineren Darstellungen, auch mit der Computertechnologie, die es ja vorher gar nicht gab, ist entdeckt worden. Man kann da sehen, einen Bischof als Franziskaner, also mit der Kutte, die später Mitra, das vor ihm ein Indianer erscheint. Man sieht dann eine ganze Familie, die da steht, also wie eine kleine Versammlung. Es ist im Grunde so, als wäre es ein Schnappschuss. Natürlich, man muss sagen, das ist grob, das ist jetzt kein Foto, wie wenn ich Ihnen jetzt ein Foto schicken würde. Sondern aber man sieht doch sehr genau, sehr differenziert, sieht man das Szenario der Geschichte, wie es erzählt wurde von der Übergabe dieses Tuches an den Bischof. Mit, ich glaube, 8 Personen, eine schwarze Dienerin ist da dabei. Jetzt könnte man behaupten, das müssen wir auch behaupten, dass das Ganze eine Spinnerei ist, dass man es nur rein denkt und rein Geheimnis. Das Interessante dabei ist, was diesem Argument den Boden entzieht, ist, dass sich die gleiche Spiegelung, was Sie da sehen, auch im anderen Auge findet. Und natürlich alles in hauchfeinster Manier gezeichnet, wie man es gar nicht machen könnte. Das hätte auch kein Künstler machen können. Und zwar aber, es ist nicht nur identisch, sondern wenn Sie mir in die Augen schauen, dann haben Sie auch nicht in beiden Augen die gleiche Spiegelung, sondern das eine Auge ist so einen kleinen Grad verschieden von dem, was sich in dem anderen Auge spiegelt. Das heißt, die beiden ergeben dann das gesamte Bild. Und hier ist es genauso, wie in zwei menschlichen Augen eine Szene verschieden gewinkelt abgebildet wird, so entsprechen sich die beiden Bilder. Das heißt, es kann überhaupt keine Hineininterpretation sein. Die Sache natürlich ist absolut unerklärlich, aber sie ist auch genauso unerklärlich, vielleicht als drittes und viertes, wie das einmal ich erzählte, erwähnte eben schon, dass für die allereinfachste Faser ist, das sind Agavenfasern, die heute noch benutzt werden. Das ist ein Gewebe etwa von der Qualität von einem Kartoffelsack, der nach 20 Jahren spätestens verfällt. Und hier hält sich dieses Gewebe schon über 400 Jahre. Und es ist nicht nur das, es hat auch seine Natur fast verändert. Es ist weich wie Seide geworden, wie feinste Seide, das ist das eine. Also kein Mensch weiß, warum dieses Gewebe, was ein primitives Gewebe ist, warum es sich bis heute hält und nicht nur hält, sondern auch fast in einem sehr, sehr feinen Zustand erhält. Das andere ist die Frage der Farben. Dass das ganze Gewebe hat, jeder Maler weiß, das wissen Sie auch selber schon, wissen jeder, kann sich das vorstellen. Man kann nicht einfach auf eine Leinwand malen. Diese Leinwand muss zuerst grundiert werden, damit die Farbe hält. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, ist eine Kalk-Kreideschlemmung, die da drauf kommt. Natürlich gibt es besondere Geheimnisse dafür, damit es nicht runterbröckelt. Jedenfalls muss jede Leinwand muss zuerst grundiert werden, damit die Farbe hält. Hier gab es natürlich überhaupt keine Grundierung. Also Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie einen Pinsel nehmen und tauchen einen Farbtopf und halten den Pinselspitze auf ein weißes Taschentuch, ist das kein feiner Strich, den Sie da malen, sondern es läuft sofort das ganze Taschentuch hinaus. Das, man kann im Grunde gar nicht malen. Man kann da Batik machen, aber man kann da keine feinen Konturen malen auf einem Stoff ohne Grundierung. Aber das Ganze ist hier noch komplizierter, weil obwohl es wunderschöne Farben hat, die in sich changieren, je nachdem, wie man sich dem Bild nähert, wie in Schmetterlingsflüge, manchmal sieht von der einen Seite diese Graue aus, von der anderen silbern, von der anderen golden, auch die Farbe des Mantels changiert. Ich hatte eben schon erzählt, diese Byssos-Töne, diese Muschelseidentöne des Obergewands, dann auch dieses purpurne Untergewand. Also es sind ungeheuer delikate Farben. Das Geheimnisvolle dabei ist, dieses Tuch hat auch unter dem Mikroskop überhaupt keine einzigen Farben. Es weist keine Farben auf. Es ist ein farbiges Bild ohne Farben. Wie es dazu gekommen ist, weiß auch keiner. Es ist schon vor 300 Jahren von den größten Malern untersucht worden. Kein Mensch, wie es dazu kommt. Eine andere kleine Sache darf ich vielleicht noch ergänzen. Ich war heute Morgen in Rom neben der Tiberinsel eine kleine Kirche, die heißt San Nicola in Carcere. Die haben eine kleine Seitenkapelle, wo sich in jedem 12. des Monats trifft sich eine kleine Schar von Liebhabern der Mutter Gottes von Guadalupe. Da sind ein paar Mexikaner dabei, auch Italienerinnen. Ein größeres Fest, wo es rausgetragen wird, vor neben Hauptaltar, wo es auch den Gläubiger zum Kuss hingehalten wird. Und dieses Bild ist eine sehr, sehr alte, eine der frühesten Kopien, die nach Europa kamen, aus Mexiko. Und es ist ungeheuer erstaunlich, wie delikat dieses Bild gemalt worden ist. Und das habe ich auch in Mexiko gesehen. Die ersten Kopien, die davon gemacht wurden, waren auf eine überwältigende Weise delikat und schön, obwohl es Bilder sind. Und trotzdem, kein Bild fängt das Original ein. Jeder sieht sofort, aha, das ist ein Bild der Mutter Gottes von Guadalupe. Und trotzdem kommt keines auch nur entfernt an diese lebendige Präsenz des Originals heran.
Sie selber waren mehrmals in Guadalupe, auch mit dem Heiligen Vater bei der Heiligsprechung. Was war denn Ihr Eindruck oder was ist Ihr Eindruck, wenn Sie vor diesem Bild selber sind in der Kirche?
Meinen Sie in Mexiko oder
hier? Ja, genau, also in Mexiko.
In Mexiko. Ich war gar nicht so oft da. Ich war einmal für dieses Buch da, was ich damals geschrieben habe. Das heißt aber, es war fast, wie soll ich sagen, das war fast ein selbstschreibendes Buch, wo ich nur selbst hinter der Geschichte her, ich konnte es kaum fassen, wie sich mir diese Geschichte begegnete. Und da war ich einmal 10 Tage allein da. Und war jeden Morgen vom Hotel aus hingefahren, habe dann eigentlich viele Stunden davor verbracht. Und damals war ich mit dem Papst da, wo ich in der allerletzten Reihe saß, als er von Diego Heilig gesprochen hat. Das war im Jahr 2002, im Sommer. Aber dabei zu sein, das laufen da 2 Förderbänder, laufen da vorbei, damit er nicht unten in dieser Pilgerstrom nicht klumpt. Also die meisten, die hier für die Mexiko waren, reden über diese Förderbänder. Das heißt, die meisten schauen nach unten, nicht nach oben. Und obwohl das im Grunde eine ganz harmlose Vorrichtung ist, natürlich auch ein bisschen modernistisch und modern, das können Sie natürlich auch anders machen, nur die Pilger müssen dann vorbei bewegt werden. Wenn die unten stehen bleiben, dann kommt das bitte kein anderes sehen. Aber im Grunde war es so, obwohl viel Betrieb da ist, manchmal so ganz leer, war es doch eine, um dieses Bild herum, dann die ganz eigene Aura von Ruhe und von ungeheure Ruhe zunächst, aber auch diese eine ungeheure Wärme, eine Aufgehobenheit. Man hört natürlich ungeheuer viele Leute sehr laut weinen und schluchzen, als würden sie gerade nach vielen Jahren zu ihrer Mutter kommen und erzählen ihr, was sie am Herzen haben, was alles schiefgelaufen ist und was sie sich sehen und erwünschen. Also das Bild hat eine unglaubliche Intimität, ist vielleicht das heißt, das richtigste Wort, kann man nicht sagen, das ist einer der Begriffe, die mir jetzt durch den Sinn gehen.
Wenn man das Buch liest von Ihnen über Guadalupe, dann meint man so rauszuhören, dass auch für Sie persönlich sich viel verändert hat in Ihrer Beziehung zur Gottesmutter Maria. Könnten Sie dazu etwas sagen?
Ja, es fing aber eigentlich schon vorher an, als, wie gesagt, ich hatte ja von erzählt, von Medjugorje, und da hat sich nur verstärkt. Also es ist so, es war schon wie an die Hand genommen werden. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich das mehr davon begreife. Maria ist so groß wie ein Ozean. Wenn Sie so wollen, das ist eine Liebesgeschichte. Dann, wenn ich jetzt frage, wie ist es, als sie da war oder da war, dann das kann man kaum in Einzelteile auseinanderlegen. Aber es war schon an die Hand genommen sein, wo ich mich immer wieder wundere. Es bleibt nicht unerwidert. Und immer wieder ist, das wird so ein Auge dazu kneifen, wenn was kann, schief glauben. Und plötzlich am 12., dass wir jetzt darüber sprechen, dass ich jetzt eingeladen bin, darüber zu sprechen. Wer bin ich, dass ich darüber sprechen habe? Es sind doch viel berufenere Leute, die darüber sprechen müssen. Und trotzdem rufen sie mich jetzt an und ich erzähle, ich weiß gar nicht, wie viele Zuhörer da sind davon. Das ist natürlich schon auch da, ist mir so, als würden sie mir ein Auge kneifen und sagen, das machen wir.
Gut, ich danke Ihnen. Soweit erst einmal. Bei uns zu Gast ist Paul Bade. Er spricht über die Mutter Gottes von Guadalupe. Wir hören ein Lied, das oft auch in den Hörergrüßen gewünscht wird. Virgen Orendita aus Guadalupe von Pater Bennett. Wir gehen in die erste Hörerrunde hier bei Radio Horeb, Mutter Gottes von Guadalupe aus Mexiko. Bei uns zu Gast der Historiker und Journalist, Buchautor, über diesen Erscheinungsort, Paul Bade aus Rom. Wir beginnen mit Düsseldorf, Frau Götzen.
Ja, grüß Gott, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Bade. Ich habe also sowas von fasziniert zugehört und war begeistert. Ich meine, mir war das, ist die Mutter Gottes bekannt. Und ich habe gerade heute ein Bild abgeholt. Das war so eine Tasche, die so ein bisschen hier in Düsseldorf, gibt es ja solche Läden, so ein bisschen aufgemacht war. Und die habe ich rahmen lassen. Und gerade heute war das fertig und das war schön. Aber jetzt mal eine Frage. Freunde haben gesagt, die da waren und kompetente Freunde, also der Ehemann ist Notar, also nicht, denkt man nicht gerade dumme Leute. Und die haben gesagt, es verändern sich die Farben auf dem Gewand der Mutter Gottes, ne? Stimmt das oder ist das einfach nur ein Gerücht?
Ja, nee, das stimmt, aber das stimmt, wenn Sie hingehen, Sie können da reingehen, in die Basilika gehen, von links nach rechts, dann verändern sich die Farben. Die verändern sich aber nicht im Gesamt, also es ist nicht so, dass sie jetzt schlechter würden. Es ist, auch das ist, ich habe es eben schon ein paar Merkwürdigkeiten berichtet, um nicht von Wundern zu reden. Aber obwohl da früher unzählige Kerzen davor gebrannt haben, heute sind der Glas sehr viel besser gesichert. Oder davor eine Bombe in die Luft gegangen, man wollte es zerstören. Oder die merkwürdigsten Umwelteinflüsse müssten das Bild eigentlich schon längst zu Staub haben, hätten sie krümmeln lassen. All das ist nicht geschehen und von daher kann man auch ausgehen. Also ich weiß, wenn man die Berichte liest über diese von 300 Jahren über dieses Bild, berichtet es von den gleichen Farben, die ich jetzt noch vor 2 Jahren gesehen habe. Also dass sich die Farben, dass es nachlässt, davon kann man ausgehen, ist es sicher nicht so. Aber es verändert eben die Farben wie ein Schmetterling, wenn Sie von links auf rechts kommen sehen. Das Bild in sich ändert sich da und es ist wie ein lebendiges Bild.
Wunderschön.
Dankeschön, Dankeschön. Frau Götzen. Alles Gute nach Düsseldorf.
Alles Gute, ja. Ja, Dankeschön.
Wiederhin. Dankeschön. Es geht nach Wipperfürth zu Frau Köser. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Dankeschön, dass ich durchgekommen bin. Und zwar haben wir das Bild schon 20 Jahre im Haus, mindestens 20 Jahre im Haus. Freue ich mich immer sehr dran. Hat immer einen schönen Platz bei uns direkt in der Diele. Ich hätte eine Frage dazu dem Kind da unten. Das habe ich eben nicht richtig mitgekriegt. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Engel, aber ist ja gar kein Engel, ist ein Kind, was man da unten sieht.
Ja, es ist, also mich hat es, wo Sie das fragen, mich hat es am ehesten erinnert, also um ganz ehrlich zu sein, wie ein Kinderbild von mir selbst. Es ist ein Kind-Mensch. Also es ist sicher, manche sagen, das wäre der Juan Diego, obwohl es ein Männlein, der kleine Flügel hat. Man könnte sagen, das ist ein kleiner Zwerg, er ist ja nicht ganz abgebildet. Also wer das genau ist, was das ist, das bleibt geheimnisvoll. Nur der hat einen ungeheuer lebendigen, ganz tiefen Ausdruck. Und manche sagen, das wäre ein Bild vom Juan Diego, wie sich an der Madonna festhält. Es ist sicher kein Vogel, er hat Adlerflügel mit wunderschönen farbigen, also auf die Frage von ihm vorhin zurückzukommen. Aber es ist kein Kind, es ist auch kein Engel, es ist was ungeheuer Menschliches. Man kann es nicht sagen, was es ist, aber es ist was ungeheuer Nahes und Schönes und
also ich dachte, ein Geheimnis. Da gäbe es eine richtige Erklärung zu.
Aber nee, wissen Sie, woher soll die Erklärung kommen? Das ist eben. Da gibt es keine, gibt es verschiedene Theorien, aber das Bild in sich selbst spricht es jede Woche wieder anders.
Gut, danke schön. Bitte. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Hat mich sehr gefreut.
Ja, alles Gute.
Viele Grüße.
Ja. Tschüss. Die nächste Hörerin kommt aus Aachen, Frau Colette. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kohl. Grüß Gott, Herr Bade.
Grüß Gott, Frau Colette.
Ich danke Ihnen für diesen wunderbaren Vortrag. Mir ist etwas aufgefallen. Und zwar die Beschreibung aus dem Material von dieser Tunika oder wie es heißt, was der Juan angehabt hat und wo jetzt unerklärlich ohne Mitwirkung von Menschenhand dieses wunderbare Marienbildnis entstanden ist. Und dazu ist mir aufgefallen, bei dem Tuch von Manopello, da ist auch nicht erklärbar Und da gibt es auch keinerlei Möglichkeiten, wie das entstanden sein kann. Ist das das gleiche Material?
Nein, schön, dass Sie die Frage stellen, liebe Frau Colette. Es ist im Gegenteil. Es ist das eine Material, die beiden Materialien könnten nicht verschiedener sein. Das eine ist eine Agavenfaser. Also Sie kennen Agaven, diese große Kakteen, und werden auch Jute-Decke daraus gemacht. Also ein ganz, ganz grobes Material. Denn das Material in Manopello, das habe ich eben auch erwähnt, das, als ich das Buch geschrieben habe, wusste ich noch gar nicht, das ist allerfeinste und allerkostbarste Muschelseide, die nicht bemalt werden kann. Also sind das eine, das Gewebe in Manopello ist extrem kostbar und jedes Gewebe in Mexiko ist extrem armselig und eigentlich primitiv, und trotzdem tragen beide Bilder, das eine Bild trägt das Bild der Mutter, das andere Bild trägt das Bild des Sohnes. Die beiden Bilder gehören natürlich einer anderen Kategorie von Bildern, man könnte sagen von nicht von Menschenhand geschaffenen Bildern und von sicher unerklärlichen Bildern. Aber das zeigt natürlich auch schön, wie Gott wirkt, dass er auf krummen, ewigen Linien gerade schreiben kann, dass er auf groben Tüchern wunderschön malen kann und dass er auf den feinsten Tüchern auch Dinge ausdrücken kann, die keiner sonst malen kann. Also man kann noch viel darüber reden, aber es ist natürlich alles, das ist eine Einladung. Aber was mir eben aufgefallen ist, das wollte ich noch sagen, das Gewebe von Manopello, diese Muschelseide, diese durchsichtige, absolut feine Gewebe, das sieht fast so aus, wenn ich mich heute daran erinnere, in Mexiko, das sieht fast so aus, als wäre das ganze Obergewand dieser Maria von Guadalupe, mit diesem wunderschönen Gewebe, diesem Muschelseidengewebe, das wären dann Blumen aufgewebt, oder es hat eine ähnliche Schimmer, eine ähnliche Leuchtkraft, auch eine ähnliche Transparenz. Und es heißt, in der Apokalypse heißt es, dass Byssos oder Muschelseide, das wäre das Gewand, das Gewebe für die Braut des Lammes.
Vielleicht danke soweit. Wir haben nämlich noch Hörer in der Leitung. Ja. Danke für bitte, Frau Colette. Für die
liebe Frau Colette, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Die nächste Hörerin ist aus Heilbronn, Frau Lukesch. Grüß Gott. Oder Luksch, habe ich richtig verstanden?
Ja, Luksch.
Ja, Sie dürfen Ihre Frage stellen.
Ja, grüß Gott, herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Was Sie gesagt haben, kann ich nur bestätigen. Ich bin schon öfter mit Pilgergruppen, die ich dorthin gebracht habe, bei der Mutter Gottes von Guadalupe gewesen. Ich wurde auch, wie Sie vorhin betont haben, einfach auf wunderbare Weise an der Hand genommen von ihr und hingeführt. Und wir haben immer Vorträge gehabt von einem Professor Rojas, der einzige Professor, der die Nahuatl-Sprache gelehrt hat oder noch lehrt, ist ein älterer Herr, als Priester. Und er hat uns genau die Schriftzeichen und alles erklärt. Deshalb konnten die Indianer in diesem Gewand, wie wir ein Buch lesen, so lesen die aus diesem Gewand diese Botschaft. Und zu dem jungen Mann unten hat uns Professor Ruchatz erklärt, dass das eine Darstellung ist von dem Juan Diego.
Ja. Ja, aber schön, dass Sie sagen, es freut mich schon, dass Sie von Professor Rojas erwähnen, an den ich mich gern zurückerinnere.
Haben Sie ihn auch kennengelernt?
Ich habe ihm ein Kapitel in meinem Buch gewidmet, aber er ist eine wunderschöne Erscheinung, eine ganz unvergessliche Erscheinung, die ich damals kennengelernt habe. Er hat sich ja große Verdienste erworben in die Übersetzung. Aber wie gesagt, von ihm weiß ich eben auch, er hat mir auch gesagt, dass er Juan Diego ist. Ich meine, natürlich, aber andere sehen es natürlich anders. Man muss es wirklich, ich finde es schön, ich würde auch ihm zuneigen, nur Juan Diego hat natürlich auch als Mensch keine Flügel gehabt. Also es ist eine rätselhafte Abbildung.
Das ist die Sprache. Das ist Adlers. So hat
ja,
er ist, uns
ja,
erklärt.
Genau, ja. Das ist sehr schön gesagt, ja.
Dankeschön, Frau Luksch. Alles Gute nach Heilbronn.
Ja.
Ja, eine Hörerin hat sich wieder gemeldet, die eben verloren gegangen ist, Frau Fächler. Jetzt.
Ja, ich bin nochmal da.
Ja,
ja, ich habe mich immer, grüß Gott, ich
genau,
habe mich schon immer Ankunft gefragt, warum Papst Johannes Paul II. Ein Bild von ihr da hat, von der Mutter Gottes von Guadalupe und nicht von Schenz Dochau.
Ja.
Er war doch sehr heimatverbunden und vielleicht wollte er diese weltweite Verbindung mit, weil er eben der Papst ist, da bezeigen. Und dann muss ich sagen, also ich war selber auch da, aber nicht wegen der Mutter Gottes, weil ich die ja, kann ich ja auch hier verehren, sondern wegen der Straßenkinder, die Pater Wossen da gesammelt hatte. Und das wollte ich mir ansehen und wollte eigentlich helfen. Und dann bin ich auch in dieser Kirche gewesen, dieser neuen, neben der eingesunkenen damals noch. Und ich muss ehrlich gestehen, also auf dem Fließband da unten vorbei und wahrscheinlich habe ich auch nicht nach oben geguckt, sondern nach unten. Und ich habe also wenig empfunden, das muss ich ehrlich gestehen. Nur dann hinterher, als ich mir dann das ansah, wie die Indios kamen. Das sind ja Indios, Indianer, glaube ich, nennt man sie in Nordamerika. Und dann habe ich so gehört, wie als ob die Mutter Gottes mir sagte, so, ich bin für die Indios eigentlich da, die kommen mit dem Herzen zu mir. Und sie beten mit dem Herzen zu mir. Und ich denke, sie hat ihre Aufgabe auch ganz besonders bei diesem, ja, bei diesen Einwohnern von Südamerika gesehen, um sie zu Christus zu führen. Und dass wir aber auch, wir Europäer, dass wir unsere Erscheinungsorte haben. Und ich denke auch, der Satz, da erscheine ich und da bin ich zu Hause, das kommt mir auch ein bisschen merkwürdig vor, weil sie auch gesagt hat, ich bin euch näher, als ihr denkt. Also ist sie nicht nur da zu Hause, sondern überall da, wo Menschen zu ihr rufen. Und ich muss auch sagen, dass ich in Lourdes zum Beispiel, durfte ich in diesem Jahr hin, dass ich da wirklich den Ort des Friedens an der Grotte, das ist so wunderbar und das ist nichts Bedrohliches und die Kranken können alle zu ihr kommen und das fand ich so schön und so stärkend. Aber ich freue mich auch, dass es eben für dieses Volk wirklich die Mutter gegeben hat, die sie an die Hand genommen hat, die das Volk an die Hand, die Menschen auch heute noch und sie wirklich zu Jesus führen will. Und deswegen ist es nicht so der Ort für mich, sondern ich habe woanders wahrscheinlich. Aber ich habe hier ihr Bild auch.
Ja. Aber darf ich das zwei ergänzen? Also andererseits kann ich Sie sehr gut verstehen, können nur zustimmen. Und es ist ja so, im Grunde, das können Sie bei allen Marienorten feststellen, bei allen authentischen Marienorten. Ich weiß, in Ephesus, in dem Haus Mariens auf dem Nachtigallenhügel. Die zeichnen sich vor allem alle Marienorte, so wie ich es weiß, durch eine ungeheure Schönheit aus und einen ungeheuren Frieden. Also die haben alle was marianisch Wunderschönes. Vor allen Dingen Schönheit ist ein Element davon, Frieden. Die Frage, warum der Papst dieses Bild so verehrt hat, der ein großer Marienverehrer war, der jetzt auch keiner, der sich auch seine Gedanken dazu gemacht hat, oder nicht nur Gedanken, der eine ganz tiefe lebendige Beziehung dazu hatte, der wusste eben, der hatte dieses wunderschöne Bild, was es gibt in Chinsocho, diese fantastisch alte Ikone, der wusste doch, dass dieses Bild in Mexiko, und das ist einzigartig unter allen Marienbildern, eben wo keiner, also nicht von Menschen angemalt, das ist im Grunde ein überirdisches Bild ist, von der Geschichte her, das war ihm klar. Aber was ich noch dazu sagen mit den, ich weiß, mit den Fließbändern, die lenken nämlich ab, dass man runterschaut und nicht hochschaut. Aber es war auch ganz, weil ich eben nicht als Pilger da, also nicht in der Pilgergruppe da war, ich hatte eben Zeit gehabt. Ich könnte jeden Morgen da hinkommen. Ich könnte mich einfach daneben die Fließbänder stellen oder knien. Keiner hat dann weggescheucht. Und mitten in dem ganzen Betrieb, wenn man da nur sich ein bisschen Ruhe nimmt, ich hatte ein Fernglas dabei, war die größte Ruhe der Welt. Kein Mensch hat gesagt, es musste weitergehen, du musst dies machen. Ich hatte alle Zeit der Welt. Und dann ist es ein bisschen schade, wenn man den Blick da nicht hebt und einfach nach unten schaut und sich schnell vorbeischieben lässt. Ich würde nur jedem raten, der da hinfährt, es soll ein Fernglas mitnehmen und sie abtasten. Also obwohl es nur 3-4 Meter sind, der Unterschied, aber mit einem Fernglas schaut man da unendlich viele Schönheiten in diesem Bild. Okay, das wäre was.
Ja, danke schön. Danke auch, Frau Fechter, für diesen Anruf. Ich danke Ihnen. Alles Gute Ihnen nach Rom.
Dankeschön. Liebe Grüße an alle.
Wiederhören. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung bestellen beim CD-Dienst oder schauen Sie einfach auf unsere Homepage nach www.horeb.org. Auch auf diesem Weg können Sie einen Mitschnitt bestellen. Alles Gute und einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.